Super, vielen Dank. Schön, dass ihr da seid heute, dass ihr gekommen seid zu diesem Gottesdienst am Sonntagabend. Das freut mich wirklich sehr. Also ich finde es immer positiv, wenn Leute da sind, sonst würde ich ja nur mir selber predigen. Und schön, dass ihr heute gekommen seid, heute Abend. Ich steige ein mit einem Zitat, das ich online gefunden habe. Die Überschrift heißt: Gemeinschaft verbessert Wohlbefinden im Alter. Schon 2021 zeigte eine Auswertung der Daten, soziale Partizipation, also soziale Teilhabe, fördert gesundes Altern. Vorteile davon, sich in der Gemeinschaft zu engagieren, können über verschiedene Arten des Engagements und der sozialen Teilhabe erreicht werden. Von Nachbarschaftsaktivitäten zu Ehrenamt bis hin zu verschiedenen Hobbys. So steht's auf der Seite des Südwestdeutschen Rundfunks in der Rubrik Wissen. Ja, da habt ihr eure Antwort, warum wir Gemeinde machen oder Gemeinschaft machen, damit wir besser alt werden. Ja, vielleicht einer der Gründe, weiß ich nicht genau. Ja, aber das ist auf jeden Fall so eine Sache. Man erkennt auch in der Wissenschaft, auch in der Wissenschaft, die nichts mit dem christlichen Glauben zu tun hat, gemeinsam alt werden ist besser als einsam alt werden. Und um die Frage, warum eigentlich Gemeinschaft, warum eigentlich Gemeinde, da geht's ja jetzt schon seit ein paar Wochen. Das Ganze hat ja angefangen mit der Jahreslosung und ich weiß inzwischen, dass die hinter mir an der Wand steht, deswegen frage ich nicht mehr, ob ihr die auswendig kennt. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das hat so ein bisschen den Ausschlag gegeben, das und dass wir uns ja in verschiedenen Themengruppen getroffen haben und gemerkt haben, ja, Gemeinschaft, das ist so ein Thema, das wir dieses Jahr 2024 immer mal wieder ja anschauen wollen, das wir behandeln wollen, thematisieren wollen. Und da habe ich dann den Einstieg gemacht, eben mit der Frage, woher kommt denn das alles, wer hat Schuld? Das war vor 4, 5 Wochen schon, bin ich da eingegangen auf ganz am Anfang, nämlich auf unser Verhältnis zu Gott. Ja, das ist unsere Folie heute. Nicht erschrecken, da steht viel drauf, aber ihr könnt euch die nachher abfotografieren. Ich erkläre auch alles. Also vor ein paar Wochen habe ich davon geredet, dass Gott selbst ja Gemeinschaft ist in sich selbst, der dreieinige Gott, Gott Vater, der Sohn und der Heilige Geist, dass Gott selbst in Gemeinschaft mit sich selber lebt, klingt nach einem komplizierten Gedanken, ist aber gar nicht so komplex und dass wir deshalb auch auf Gemeinschaft hin mit ihm und mit anderen geschaffen wurden. Wir sind als Gemeinschaftswesen geschaffen worden. Da haben wir 2 Gottesdienste damit verbracht, diesen Gedanken voll auszuführen oder auszufalten, wie auch immer. Wenn ihr das anschauen wollt, ich glaube, die stehen online, die Predigten sind nicht alle online, habe ich gemerkt. Aber ich glaube, die 2 sind auf jeden Fall drin. Und dann hat uns der Chris mit reingenommen, diesen Gedanken, dass Gemeinschaft ja auch mit mir selbst was zu tun hat, ich und meine Beziehung zu mir selber. Das sage ich jetzt heute nicht so viel dazu, weil es war ja am Chris seine Predigt. Und letzte Woche habe ich dann nochmal angefangen mit euch ganz konkret die Beziehung zum Nächsten, die Gemeinschaft in der Gemeinde anzuschauen. Und da haben wir uns am Anfang die Frage gestellt, wer ist schuld? Ja, wie kommt es eigentlich? Und dann sind wir ganz vorne, sind wir gestartet wieder in der Bibel und dann haben wir gesagt, ja gut, am Anfang gab es ja sowas wie den Tempel zum Beispiel mit David und Salomo und der Tempel ist zerstört worden und in der Gefangenschaft in Babylon sind dann die ersten Synagogen entstanden. Denn die Leute, die konnten nicht mehr zum Tempel pilgern, ja, und konnten dort die Sachen hören. Sie konnten ihre Opfer nicht mehr darbringen. Und dann haben sie angefangen, sich in kleinen Gruppen zu treffen. Und zwar 3 Dinge zu machen, sich zu versammeln. Erstens, zweitens gemeinsam zu beten und drittens zu lernen. Ja, und es war das erste Mal, dass der einzelne Bürger oder der einzelne Israelit auch wirklich was mitbekommen hat vom Glauben, von den Schriften, von den prophetischen Büchern und so weiter. Zumindest habe ich diese These aufgestellt. Das war früher nicht so. Das lesen wir im Richterbuch zum Beispiel, da macht jeder, was er will, weil die Leute einfach nicht informiert sind. Es gibt da in Israel, in Jerusalem gibt es schon den Tempel, da gibt es ein paar belesene Leute, aber so in der Landbevölkerung hat das sicher nicht jeder gewusst, ja, was Gott für Gesetze erlassen hat. Und das ändert sich eben mit der Synagoge. Und Jesus sammelt auch Leute um sich rum, ja, seine 12 Jünger, die bilden quasi so eine kleine zentrale Gemeinschaft und dann natürlich in Schichten nach außen, wenn man so will, immer mehr Leute, die 72 Jünger zum Beispiel oder die 5000 Leute oder so Leute, die einfach nur kommen zu besonderen Veranstaltungen und auch Leute, mit denen er zu tun hat, die aber vor Ort bleiben. Da ist Jesus also ein ganz großes Vorbild und dann sind wir letzte Woche drauf eingegangen, dass diese Gemeinschaft von Paulus im Korintherbrief mit einem Körper, mit einem menschlichen Körper verglichen wird. Und der zentrale Punkt hier ist, also zwei zentrale Punkte vielleicht, nämlich erstens, jeder von uns hat Gaben, jeder von uns hat Begabungen, jeder hat irgendwas, was er mit einbringen kann. Das ist so der eine große Punkt und Paulus führt es sehr weit aus, dass es gar nicht denkbar ist, für den einzelnen Christen alleine sein Glauben zu leben. Ja, er sagt hier, was will der Fuß alleine sagen? Ja, ich gehe jetzt ohne euch weiter und brauche den Rest nicht. Das funktioniert nicht. Ja, oder das Auge, ich bin jetzt irgendwie mehr wert als die Hand, ist gar nicht denkbar. Und das sehen wir auch, das habe ich auch ausgeführt, im ganzen Neuen Testament, dass es selbstverständlich ist für Jesus und auch für die Apostel und auch später für die ersten Christen, dass man selbstverständlich zu einer Gemeinschaft dazugehört. Da ist Jesus einfach Vorbild. Und zweiter zentraler Aspekt, dass das Ganze nur auf Liebe fußen kann, auf gegenseitiger Anerkennung, also nicht Toleranz, sondern gegenseitiger Liebe. Und da habe ich euch 1. Korinther 13 vorgelesen letzte Woche. Heute hat es der Freddy gemacht. Und das ist ja so ein Text, den wir oft ja in so an Hochzeiten oder so hören. 1. Korinther 13, die Liebe. Aber Paulus schreibt hier ja nicht an zwei verliebte Menschen. Er schreibt ja nicht an ein Ehepaar oder irgendwie Eltern-Kind-Beziehung. Nein, sondern an Menschen in der Gemeinschaft. Und das ist natürlich schon auch herausfordernd, ja. Kannst du dich mal hier umschauen? Ich weiß nicht, ob du hier Menschen kennst, ob du vielleicht schon lange da bist, ob dir vielleicht Menschen einfallen, mit denen du nicht so kannst, ja. Und diese Aufforderung von 1. Korinther 13, die gilt für dich gegenüber dieser Person, mit der du vielleicht jetzt nicht so gut klarkommst. Das ist schon eine Herausforderung. Und da sind wir letztes Mal hängen geblieben und ich habe es euch hier zur Wiederholung nochmal hingeschrieben. Punkt 1, das waren die beiden Predigten zu Gott, unsere Beziehung zu Gott. Dann sind wir das letzte Mal eingegangen, wie gesagt, auf Synagoge, dass man sich versammelt, dass man gemeinsam betet, dass man auch in der Lehre eben sich ausrichtet und dass wir gemeinsam, dass er Jesus unser Vorbild ist und dass man gemeinsam Kräfte bündeln kann. Und vielleicht sitzt der ein oder andere drin, ja, dem es ähnlich geht wie einem Ehepaar, das ich mal getroffen habe. Vor ungefähr zwei Jahren war ich eingeladen bei einem Ehepaar. Nicht hier aus der Gemeinde, aber aus der weiteren Umgebung. Ihn habe ich kennengelernt im Rahmen meines Studiums. Wir haben uns gut verstanden, er war ein sympathischer Kerl, deutlich älter als ich. Und er hat gesagt, komm doch mal bei uns vorbei auf ein Abendessen. Und dann bin ich da mal hingefahren, ja, er und seine Frau waren zu Hause und es war ein wunderbarer Abend, hat richtig Spaß gemacht und wir haben über alles Mögliche haben uns so unterhalten und unter anderem über meine Arbeit als Pastor in der Gemeinde. Und dann haben die beiden so gesagt, naja, wir brauchen für uns keine Gemeinde. Wir brauchen für uns keine Gemeinde, wir leben unseren Glauben einfach privat. Nur wir zwei zusammen, da können wir ja auch die Bibel lesen, da können wir auch beten, da können wir uns auch im Glauben ermutigen. Wir brauchen keine Gemeinde und wir stehen da fest im Glauben, das ist gar kein Problem für uns. Wir waren auch schon in mehreren Gemeinden, aber das hat uns nicht so zugesagt, weil wir das Gefühl hatten, dass viele Leute auch gar nicht an ihrem Glauben arbeiten wollen. Das war so eins der Argumente oder dass Gemeinde sich auch nicht weiterentwickelt. Und es ist nachvollziehbar und für mich heute die Frage, naja, wie ist denn das für uns als Christen, können wir wirklich unseren Glauben alleine leben, so wie die das vielleicht für sich tun? Ich sehe das nämlich anders. Ich glaube, Gemeinde ist ein fundamentaler Bestandteil für unseren Glauben und wir sollten Gemeinde suchen, Gemeinschaft suchen. Das ist meine Überzeugung. Wie gesagt, ich habe euch jetzt schon mal Gründe genannt. Nummer 1, Gott ist Gemeinschaft. Wir sind für Gemeinschaft geschaffen. Zweitens, es ist wichtig, dass wir uns regelmäßig treffen und dass wir unsere Kräfte bündeln. Und da haben wir es das letzte Mal, ich mache die Seite nochmal vor, das letzte Mal diese Sachen rausgeschrieben, eben aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 12. Was sind denn so Gaben, die wir mitbringen für unseren Glauben oder für unsere Gemeinschaft? Und wir haben noch ein bisschen weiter gedacht. Was sind Dinge, die Menschen tun können, die Menschen mit einbringen können in eine Gemeinde, an die der Paulus vielleicht damals nicht gedacht hat, weil es das noch nicht gab? Technik zum Beispiel, ja, da wären wir heute Abend ein bisschen aufgeschmissen, weil meine Stimme ist eh schon so ein bisschen durch. Von dem her wäre ich ohne das Mikro echt aufgeschmissen. Oder keine Ahnung, Musik, Deko, solche Sachen, die stehen jetzt nicht explizit in diesem Kapitel drin, aber sind eben auch Gaben, die wir einbringen können. Überhaupt können wir Kräfte bündeln für was Größeres, oder? Also das ist so eine Sache, ein ganz großer Vorteil, warum wir uns als Gemeinschaft organisieren sollten. Denn ein Einzelner kann schon seine Gaben irgendwo im Alltag einbringen, aber was Größeres auf die Beine zu stellen, das braucht immer mehrere. Ja, das kennen wir hier in der Gemeinde gut. Ja, wir brauchen Ressourcen, die zusammenspielen, damit wir was Größeres machen können. Vor anderthalb Jahren zum Beispiel haben wir den Sinnenpark gemacht. Ja, da wäre die Regina aufgeschmissen gewesen, hätte sie den alleine machen müssen, oder? Ja, wäre herausfordernd gewesen. Da konnte man nur das machen, dadurch, dass viele zusammengeholfen haben. Ja, die einen haben die Technik aufgebaut, die anderen haben die Deko gemacht und wieder andere haben sich ums Essen gekümmert. Andere haben durch die Räume geführt. Für die nicht dabei waren, Sinnenpark ist so eine Ausstellung übers Leben von Jesus. Ja, also jetzt nur, dass ihr euch das vorstellen könnt. Oder wir als Liebenzeller Gemeinschaft sind ja sehr eng verbunden mit der Liebenzeller Mission. Ja, ist ein anderes Werk, aber ihr seht es schon am Namen, da gibt es eine Gemeinsamkeit und die Liebenzeller Mission schickt Missionare in alle Welt raus, ja, dass andere Menschen oder Menschen in aller Welt von Jesus Christus hören. Und das ist alleine nicht möglich. So ein Missionar, der Ben Schöniger zum Beispiel, der war lange Zeit, oder was heißt lange Zeit, 2-3 Jahre hier im Bezirk, hat hier mitgearbeitet und ist dann als Missionar raus. Und er könnte das ja im Alleingang schlecht machen. Denn erstens mal hat er gar nicht das Geld dafür. Und wenn er jetzt arbeiten müsste, um sich das Geld zu verdienen, um nach Kanada auszureisen und dort zu arbeiten, ja, dann hätte er keine Zeit mehr, irgendwas von Jesus zu erzählen. Also wir brauchen Ressourcen, Zeit, Geld, auch Gebet ist so eine Ressource und die müssen wir bündeln, damit wir was Größeres auf die Beine stellen können. Ja, und auch alle anderen Angebote, die wir hier so im Rahmen der Gemeinde machen. Also wir müssen ja noch nicht mal Missionen oder Evangelisation denken, sondern das gilt ja auch für sowas wie Bibel und Brezel. Kaffeekrümel, Kinderarbeit, Diakonie, Flüchtlingsarbeit und so weiter. Also alles, was wir auch hier vor Ort machen können. Gemeinde ist ja ein Ort, wo wir Ressourcen bündeln können, um was Größeres auf die Beine zu stellen. Und das ist ein Grund, warum wir Gemeinde machen sollten. Das ist ein Grund für uns, in der Gemeinde aktiv zu sein. Ja, dass wir Ressourcen bündeln können, Gaben bündeln können und dann auch sowas wie zum Beispiel Diakonie auf die Beine stellen können. Und das habe ich als eigenen Punkt hier zum Beispiel reingemacht, weil das fehlt in unserer Gemeinschaft so ein bisschen. Also wir haben das punktuell vielleicht oder dass sich einzelne Leute für Diakonie einsetzen in ihrem Rahmen. Ja, aber dass wir das als Gemeinde machen oder als Werk auch, als Liebenzeller Gemeinschaftsverbund, das ist noch relativ neu. Da habe ich erst die Tage eine Mail bekommen, jetzt neu gegründet seit 1,5 Jahren, das Liebenzeller Diakoniewerk. Aber platzt aus allen Nähten, haben schon 30 Angestellte und suchen immer noch Leute, die sich da einbringen. Ursula, können wir nachher kurz sprechen? Weil Predigt ist schon relativ lang, ja, Spoiler Alert für alle anderen, sonst kriegt man es nicht hin und dann sagst du mir deine Sache, okay? Danke dir. Genau, also Kräfte bündeln, genau, Gaben bündeln, Ressourcen bündeln und auch diakonisch tätig sein. Das kommt immer wieder vor, wenn ihr die Briefe lest, ja, die Paulus und andere geschrieben haben oder in der Apostelgeschichte mal nachlest, da kommt das Thema immer wieder. Den anderen dienen, ja, diakonisch tätig zu sein. In 1. Timotheus Kapitel 5 zum Beispiel, da geht es dann um die Witwen. Ja, also da schreibt 1. Timotheus 5, da schreibt der Paulus an den Timotheus, ja, wie man umgehen soll mit den Witwen in der Gemeinde. Das war offensichtlich eine größere Gemeinde. Es gab offensichtlich schon so viele Witwen, dass man das irgendwie regeln musste. Ja? Und dann schreibt der Paulus dem Timotheus, ja, also erst ab einem bestimmten Alter und was müssen die Frauen irgendwie an Verdiensten vorweisen, damit sie dann auf die Liste kommen. Und dann gibt es eine Liste. Ja? Das heißt, es waren nicht nur 3 oder 4, die man sich im Kopf merken konnte, sondern es war ja eine ganze Menge an Leuten, die da versorgt werden sollten. Und da sehen wir, da ist eine Struktur dahinter und auch diese Struktur, die findet sich nicht in allen Gemeinschaften wieder, die wir so im Neuen Testament, die uns da begegnen. Ja. Ist auch anders als unsere Struktur. Das heißt also, hier sehen wir Strukturunterschiede. Aber in jedem Fall ist es wichtig für Gemeinde, eben das, was die Mitglieder oder die Mitarbeiter auf den Tisch bringen, ja, zu bündeln und da was Größeres draus zu erschaffen. Zum Beispiel etwa sowas Diakonisches. Dann die Frage, was bringt mir eigentlich Gemeinde? Warum soll ich jetzt kommen? Ja, warum solltest du kommen in die Gemeinde? Warum solltest du dich ja hier engagieren vielleicht? Oder warum solltest du überhaupt da sein? Vielleicht in so einen Gottesdienst kommen? Ja, sagst du, ja, okay, Kräfte bündeln. Ich kann schon ein bisschen meine Gaben einbringen, aber dazu brauche ich ja Gemeinschaft nicht. Ja, da können wir ja eine Aktion machen. Können wir uns per WhatsApp vernetzen oder sonst irgend sowas. Was bringt es mir eigentlich, in der Gemeinde zu sein? Und Punkt 1 ist ganz klar, dass wir uns immer wieder ausrichten müssen. Oder? Also wenn wir unterwegs sind mit Jesus an unserer Seite, dann sind wir unterwegs und dann kommen manchmal Herausforderungen im Alltag, wo wir uns überlegen müssen, wie handle ich jetzt hier? Wie reagiere ich hier? Wie entscheide ich mich in dieser Situation? Was soll ich tun? Und wenn du alleine bist, dann weißt du das vielleicht auch aus eigener Erfahrung, da ist es manchmal ganz schön schwer, da tut es gut, jemanden an seiner Seite zu haben. Kannst du deine Frau fragen, kannst du deinen Mann fragen, je nachdem. Ja, dann müsst ihr vielleicht zu zweit unterwegs, so wie dieses Ehepaar, die sagen, ja gut, zu zweit, das reicht uns völlig aus. Aber es gilt ja wie in jeder sozialen Gruppe zu zweit, du, da bist du immer noch fehleranfällig, oder? Da bist du immer noch anfällig, dass du dich irgendwo verrennst, dass du dich irgendwo verirrst, dass du irgendwo Entscheidungen triffst, die eigentlich gar nicht so in dein Leben reinpassen und gar nicht zu deinem Glauben passen. Deswegen ist es wichtig, eine Gruppe zu haben, wo ich irgendwie offen sein kann, wo ich mein Herz auch mal öffnen kann und mein Herz ausschütten kann. Ja, so eine Kleingruppe, ein Hauskreis, keine Ahnung, ein Jugendkreis, wie auch immer. Also, dass ich so eine Gruppe habe, wo ich mein Herz auch wirklich noch öffnen kann, wo ich sage, das ist noch nicht zu groß. Ja, ich glaube, viele Leute würden jetzt nicht hier nach vorne kommen und wirklich hier Herz öffnen, weiß ich nicht. Ja, es sind schon viele Leute hier, ne? Das heißt, du brauchst irgendwie eine kleine Gruppe, aber auch kleine Gruppen brauchen Korrektur. Weil das kennst du vielleicht aus deinem Hauskreis, wenn du so eine kleine Gruppe hast oder in einem Hauskreis bist oder vielleicht in einem Jugendkreis bist. Das sind immer die gleichen, die da was sagen. Es gibt da so Meinungsführer, es gibt da so auch so Tendenzen, es gibt dann vielleicht so irgendwie so kleine Unterklicken oder so. Und da ist es wichtig, dass man sich auch als Gruppe, auch als Kleingruppe immer wieder Korrektur holt, in der großen Gruppe, in der Gemeinde. Ja, auch da immer wieder diesen Impuls hat, diese Ausrichtung hat auf Jesus Christus und auf die Entscheidungen, die da sind. Auch eine Gemeinde braucht es natürlich. Ja? Auch in der Gemeinde kann es schieflaufen, wenn man eben von außen nicht immer wieder auch eine Ausrichtung, eine Korrektur bekommt. Deswegen ist der Liebenzeller Gemeinschaftsverband so strukturiert, dass wir als Gemeinde in einem Bezirk sind und der Bezirk ist wieder in der Region und die Region ist im Verband. Und auch der Liebenzeller Gemeinschaftsverband braucht manchmal Korrektur, auch wenn da ganz clevere Leute an der Spitze sind. Aber deswegen ist der Liebenzeller Gemeinschaftsverband zum Beispiel in Gnadau und in anderen Werken aktiv. Ja, das heißt, auf jeder Ebene unserer sozialen Interaktion brauchen wir das immer wieder, dass wir Korrektur von anderen bekommen, dass wir eine Ausrichtung auf Jesus bekommen und uns da auch immer wieder darauf hinweisen. Ja, also ich habe ihr immer so ein bisschen Bibelstellen dazu geschrieben, damit ihr wisst, dass ich mir das jetzt nicht aus den Fingern saug. Aber wenn ich jede von diesen Bibelstellen hier nochmal auslegen und vorlesen würde, dann wäre es sehr, sehr umfangreich heute Abend. Also deswegen gehe ich nur auf ganz einzelne vielleicht mal ein. Hier im 1. Timotheusbrief, auch da der Paulus gibt natürlich gute Tipps seinem Schützling und sagt, also es ist wichtig, dass wir uns immer wieder darauf hinweisen. Und er sagt auch, hey, es kommen falsche Lehren rein. Ich habe meine Bibel da liegen, ganz kurz. Finde ich eine interessante Stelle. Im 1. Timotheusbrief, muss ich kurz blättern, hier, Kapitel 4. Und da schreibt der Paulus vom Ende der Zeit. Und ich dachte, hoppala, es hört sich irgendwie ganz aktuell an. Am Ende der Zeit werden manche vom Glauben abfallen, schreibt er da, Kapitel 4, Vers 1 im 1. Timotheusbrief. Manche werden vom Glauben abfallen, sie werden auf betrügerische Geister achten und den Lehren dunkler Mächte folgen. Getäuscht von scheinheiligen Lügnern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Diese Lügner verbieten das Heiraten und fordern den Verzicht auf bestimmte Speisen, die Gott doch geschaffen hat, damit sie von denen, die an ihn glauben und die Wahrheit erkannt haben, mit Dankbarkeit genossen werden. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Wir müssen nichts davon ablehnen, wenn wir es mit Dank an Gott angenommen haben. Es wird ja durch Gottes Wort für rein erklärt und auch das Gebet geheiligt. Ja, das heißt, es können sich schon so Strömungen oder so Meinungen irgendwie einschleichen und wir müssen immer wieder aufpassen. Und hier offensichtlich in der Gemeinde war das so. Und der Paulus fordert den Timotheus auf, richtet die Leute wieder auf die gute Lehre aus. Ja, also lehrmäßig brauchen wir immer wieder Korrektur und müssen einander auch immer wieder auf Dinge hinweisen. Also Ausrichtung auf Jesus. Und das ist wie so ein Kompass. Ich habe hier auch so einen Kompass daneben gemalt. Ja, der richtet sich auch immer nach Norden aus. Und wenn du jetzt im Wald unterwegs bist, ich weiß nicht, manche von euch waren vielleicht noch beim Bund und dann musst du unterwegs sein und dann hast du so deine Karte dabei und hast deinen Kompass dabei und läufst da durch die Pampa und da ist es wichtig, oft nachzujustieren. Kommt der Baum, ja, und dann weißt du, okay, hier ist Norden, dann läufst du drumrum und dann bleibst du aber hier stehen, ne, und dann läufst du in die Richtung plötzlich weiter. Das heißt, wir müssen immer wieder nachjustieren. Ich kann den Kompass natürlich auch hier, zack, da ist Norden, das merke ich mir, in die Hosentasche stecken und einen halben Tag unterwegs sein und nach dem halben Tag schaue ich auf den Kompass und merke, obala, jetzt bin ich einen Vierteltag Richtung Westen gelaufen. Und dann ist es viel, viel schwieriger zu justieren, oder? Und wieder auf den Weg zu kommen. Das heißt, es spielt auch die Frequenz eine Rolle, ja, ob ich eben einmal im Vierteljahr in die Gemeinde komme und in den Gottesdienst komme oder in meine kleine Gruppe komme oder ob ich das jeden Sonntag zu einer guten Angewohnheit mache. Je öfter ich diese Korrektur erfahre, je öfter ich die Ausrichtung auf Jesus Christus habe, desto leichter fällt es mir auch, mein Leben danach auszurichten, was mir wichtig ist, und das ist das Leben mit Jesus. Ich lasse eine Kleinigkeit aus und komme direkt zum Gebet. Ja, Gebet, auch so ein ganz wichtiger Punkt. Warum Gemeinde? Naja, weil wir füreinander beten. Ja, weil wir im Gebet zusammen unterwegs sind. Jakobus 5, Vers 13 ist so ein ganz berühmter Abschnitt. Ja, die fortfolgenden Verse auch noch. Und da schreibt der Jakobus zum Beispiel, wenn du krank bist oder wenn du schwach bist oder irgendwas in deinem Leben ist, ja, dann ruf die Leute aus dem Leitungsteam zu dir. Ja, die Leute aus den, die Ältesten sollst du dann rufen und die sollen dich mit Öl salben und für dich beten. Wir sollen füreinander im Gebet einstehen. Ja, wir können natürlich alleine unterwegs sein und wir können natürlich in Krankheit und Schwachheit auch selber beten. Aber jeder, der, weiß ich nicht, mehr als ein halbes Jahr Glaubenserfahrung hat, weiß, dass es nicht immer einfach ist. Und manchmal bist du schwach und manchmal bist du krank und manchmal fehlt dir die Kraft zum Beten. Und da hast du keine Laune mehr, und da hast du keinen Nerv dafür mehr. Und da willst du es nicht mehr hören, und da willst du auch nicht mehr beten. Also mir geht es so. Und dann bin ich froh, wenn andere für mich beten. Wir brauchen das so dringend. Und es wird in unserer Gemeinde punktuell gemacht. Ja? Also wenn da was Großes ist oder jemand wirklich krank ist, dann haben wir uns auch schon getroffen. Es ist auch schon passiert, dass der Leitungskreis zu Leuten gegangen ist. Aber es ist nicht so ganz normal. Also in der Vorbereitung ist mir das so ein bisschen aufgefallen, ist mir das wieder aufgegangen. Ich nehme es mal mit in den Leitungskreisen, will es dort sprechen und ich lade euch ein, sprecht Leute aus dem Leitungsteam, sprecht die Hauptamtlichen einfach an, wenn was ist in deinem Leben oder jemanden, dem du vertraust aus dieser Gemeinde. Lass für dich beten. Trag das nicht nur mit dir selber rum. Deine Schwachheit, deine Krankheit, es ist höchste Zeit, dass wir das wieder mehr machen. Und es ist so ein Geschenk, dass wir als Gemeinde zusammenstehen können und letztendlich gemeinsam auf diesem Weg unterwegs sind und uns gegenseitig auch tragen können. Gebet, ganz großer Punkt, für Gemeinde, ganz großer Pluspunkt. Wachstum, noch so ein Punkt. Wenn ihr in der Gemeinde seid, egal in welcher, ja, es gilt für diese Gemeinde, es gilt auch für andere Gemeinden, egal in welche Gemeinde du reinkommst, sobald du mehr tust, als dir das nur online anzuschauen, sobald du mehr machst, als dir nur online so eine Predigt anzuschauen, bist du in der Gemeinde drin. Und dann wirst du merken, da reibt's. Ja? Da gibt's auch Streit. Da gibt's auch Reibereien. Da gibt's auch Leute, die nicht miteinander können. Ja? Das ist normal. Sobald Menschen zusammenkommen, sobald es eine soziale Gruppe gibt aus Menschen, die auch unterschiedlich sind, ja? Die aus unterschiedlichen Hintergründen kommen, die vielleicht theologisch manches unterschiedlich sehen, die vielleicht andere Erfahrungen gemacht haben. Es ist völlig normal, dass es manchmal reibt in der Gemeinde. Dass es Zwist gibt, dass es Zoff gibt. Ja? Und dass es auch, ja, einfach Herausforderungen gibt. Und so normal das ist, so gute Hinweise auf den Umgang miteinander hat uns Jesus selber gegeben. Zum Beispiel in Matthäus Kapitel 18, ja, da kommt der Petrus daher und fragt Jesus, wenn mein Bruder an mir sündigt, wie oft soll ich ihm vergeben? Und Jesus sagt, Und er fragt, reicht immer wieder? Ja, reicht 7-mal? Reicht immer wieder? Und Jesus sagt, nein, immer und immer und immer und immer wieder. Ja, 7-mal, 70-mal. Wir sollen einander immer wieder vergeben. Und das ist nicht leicht. Ja, das muss ich auch dazu sagen. Ja, weil es leicht gesagt, oder? Ja, ich vergebe dir, passt schon. Kehren wir unter den Teppich. Ja, aber dann ist der Schmutz ja immer noch unter dem Teppich. Der ist ja nicht weg. Wirklich zu vergeben ist eine Herausforderung und Jesus weiß das, aber es ist wichtig für uns in unserem Glaubensleben. Und Jesus macht hier im gleichen Kapitel ein drastisches Beispiel. Und es ist eins der wenigen Gleichnisse von Jesus, wo er quasi sagt, hey, wenn du nicht vergebungsbereit bist, dann kann dich das dein Glauben kosten. Also es kommt nicht oft vor im Neuen Testament, aus meiner Sicht nicht oft vor, dass ganz eindeutig davor gewarnt wird, das oder das. Das kann dich dein Glauben kosten, das kann dich dein Heil kosten. Aber nicht vergeben zu wollen, ist eine Sache davon. Und das lesen wir ganz eindeutig hier in Kapitel 18. Ich will euch keine Angst machen damit, ja? Sondern ich will euch hier warnen, ich will euch darauf hinweisen. Wir müssen offen sein für Vergebung. Und klar, das kann dauern. Ja, zu sagen, ich vergebe dir, ist schnell gemacht. Und wirklich zu vergeben, das kann Zeit in Anspruch nehmen. Und es kann auch sein, dass dieser Prozess nie zu einem Ende kommt. Ich kann mir Dinge vorstellen, die man nie wirklich endgültig vergeben kann. Die man bei Jesus ablegen muss, wo man sagen muss, Jesus, ich kann das nicht vergeben. Du musst mir diese Last abnehmen. Du musst das für mich machen. Das kann sein, ja, aber es soll immer und immer wieder unsere Ausrichtung sein, unser Anspruch sein, dass wir einander vergeben, auch wenn es Zwist gibt und auch wenn es Reibereien gibt. Und wenn wir es schaffen, miteinander unterwegs zu sein und Dinge auch auszuräumen, einander zu vergeben, dann können wir daran wachsen. Jesus gibt uns da auch gute Tipps, ja, zum Beispiel geh mal hin zu der Person und rede mal mit der unter vier Augen. Und wenn es nicht so klappt, dann nimmst du halt noch jemand mit. Und wenn es dann nicht klappt, ja, dann musst du irgendwie mit dem Leitungskreis oder mit der Gemeinde halt darüber reden. Wie auch immer. Aber wir können daran wachsen. Ich mache euch ein Beispiel. Vor einigen Jahren, einigen Jahrzehnten ist es sogar schon her, da hat man, ich glaube es war in den USA, eine riesige Glaskuppel aufgebaut. Ja, die Leute, die jetzt an den Film The Simpsons denken, die liegen schon mal halbwegs richtig. Ja, so ein Riesenteil, so eine Riesenglaskuppel. Und dann hat man probiert, ob die autark funktionieren kann. Autark heißt, ohne Zuhilfenahme irgendwelcher Dinge von der Umwelt oder von der Außenwelt. Also kein Strom von außen, kein Wasser von außen, können einfach in dieser Glaskuppel Menschen leben, kann der Natur überleben. Eine Biosphäre haben die da gebaut. Und das hat auch ganz wunderbar funktioniert. Der Gedanke war, wenn wir mal zum Mond reisen, können wir dann so eine Glaskuppel bauen? Ja, da kann ja man ja nicht eben hochfliegen und Wasser mitbringen oder so. Können wir eine Glaskuppel bauen, ein paar Bäume anpflanzen und dann können da die Astronauten leben. Oder auf dem Mars oder so. Das war so die Überlegung. Und das hat ein paar Wochen, ein paar Monate hat das wunderbar funktioniert. Und dann sind plötzlich die Bäume umgefallen. Bäume sind umgefallen, reihenweise Bäume umgefallen, die mussten dieses Experiment abbrechen. Und man wusste nicht, warum fallen diese Bäume um. Wurzeln waren in Ordnung, Blätter waren da, kein Borkenkäfer, kein gar nichts. Und man hat es dann untersucht, mehrere Wochen und Monate lang, und dann hat man rausgefunden, diese Bäume waren nie einem Stress von außen ausgesetzt. Die sind einfach hochgewachsen, da gab es keinen Wind, da gab es keinen Sturm, da gab es keine Belastung für diese Bäume. Die sind nur gerad und lommelig nach oben gewachsen. Versteht ihr, was lommelig ist? Ja? Also instabil. Und dann sind die irgendwann umgefallen. Die hatten nie Widerstand erlebt und deswegen waren sie nicht stabil. Und wenn du in dein eigenes Leben zurückschaust, was waren die Phasen, wo du als Mensch gewachsen bist? Wo du als Christ vorangekommen bist? Wo du sagst, Mensch, das hat mein Glauben geprägt, das hat mich als Menschen geprägt. Waren es die Zeiten, wo es dir gut ging? Oder waren es die Zeiten, die herausfordernd waren? Reibereien können sein in der Gemeinde und wenn wir richtig und gut damit umgehen, dann können sie uns als Gemeinde und können sie uns als Christen voranbringen. Ja, ich sage nicht, sucht absichtlich Streit deswegen, ja, sondern wenn mal was da ist, ja, dann bleibt nicht einfach weg. Dann sag nicht einfach, da war einer blöd zu mir oder der hat blöd an mich hingeschwätzt oder so, jetzt gehe ich halt nicht mehr in Gemeinde. Sondern räum das aus, arbeite daran, versuch Versöhnung herzustellen. Und dann kannst du daran wachsen. Und dieses Wachstum führt zu einer Resilienz, zu einer Widerstandsfähigkeit, ja, wie bei diesen Bäumen, die im richtigen Wald wachsen, die hoffentlich nicht der Wind so schnell umbläst oder ohne Lüftle umfallen, sondern die eine Widerstandskraft haben. Und unsere Resilienz, unsere Widerstandskraft darf wachsen, gemeinsam wachsen. Und die Bibel spricht da von einem Mündigwerden oder Erwachsenwerden des Glaubens. Ja, immer wieder an verschiedenen Stellen, im Hebräerbrief in Kapitel 6 zum Beispiel oder im Jakobusbrief in Kapitel 1 da, oder im Galaterbrief, den hatte ich auch mal dabei, glaube ich, in einer Predigt. Da geht es immer wieder darum, dass wir als Christen erwachsen werden sollen, dass unser Glaube wachsen soll, dass der nicht stehen bleiben soll. Mein Eindruck ist oft, dass Leute sagen so, ja gut, ich bin Christ, ja, bin damals bei der Evangelisation 1963, da war der Bruder sowieso da, ja, und dann bin ich vor zur Bühne und seither bin ich Christ. Fertig. Und dann, ja, Glaube geht weiter. Glaube entwickelt sich, Glaube wächst. Und das ist eine Sache, der wir uns aussetzen sollen. Der Paulus spricht mal an der Stelle davon, und da schimpft er dann mit seiner Gemeinde und sagt, ihr seid so wie kleine Kinder im Glauben. Ja? Ich muss euch immer Milch zu füttern geben. Ihr könntet doch so schon selber Nahrung kauen. Und da musst du dich schon selber auch fragen, ja gut, wie werde ich denn mündig im Glauben? Wenn ich einmal die Woche in so eine Gemeinde komme und lass mich da berieseln, der Sven redet 20 Minuten oder jemand anders redet 20 Minuten, der Sven redet 35 Minuten, ja, und hat das alles vorgekaut und durchgedacht und dann nick ich und dann ist das schön und dann passiert gar nichts, ja, dann ist es wie Milch. Ist schon in Ordnung, ja, hilft dir vielleicht durch deine Woche. Aber wir sind doch herausgefordert, das selber auch nochmal zu vertiefen, zu hinterfragen, vielleicht mal die Bibelstellen mitzuschreiben, mal zu schauen, steht denn da überhaupt, was der Sven behauptet, ja? Oder was bedeutet das denn für mein Leben? Welcher dieser Aspekte trifft denn auf mich zu? Wo sollte ich mein Leben verändern? Wo bleibt's gleich? Wo bin ich schon richtig stark? Ja, also dieses in die Tiefe gehen, dieses Vertiefen auch von Glauben, auch von Gottesdiensten, auch von Sachen, die ich als Input bekomme, selber dran zu arbeiten, dran zu beißen auch, ja. Da brauchst du die Zähne dafür. Das kann ein Kleinkind noch nicht, ja. Das kann vielleicht an seiner Milchflasche nuckeln und irgendwann hast du Zähne, dann kannst du beißen am Schwarzbrot und dann kannst du das mitnehmen für dich und dann wirst du erwachsen. Und da liegt auch eine Verheißung drauf im Galaterbrief. Da schreibt der Paulus davon, dass wir, wenn wir Kleinkinder bleiben, gleich wie Sklaven sind. Ja, wir können da für Gott arbeiten und wir können unterwegs sein und wir leben schon mit ihm. Aber um die Fülle des Erbes in Anspruch zu nehmen, um der Erbe vom Hof zu werden, da müssen wir erwachsen werden im Glauben. Also lest euch das ruhig gern mal durch im Galaterbrief. Ich bin ein ganz großer Fan. Wachstum. Gemeinde heißt auch dienen, ja, einander zu dienen. Den anderen höher zu stellen als mich selber, zu sagen, Mensch, du bist mir wichtiger als mein Vorteil. Ja, gemeinsam unterwegs zu sein, heißt Markus Kapitel 9, Vers 35, da sagt Jesus, wenn jemand der Erste sein will, muss er den letzten Platz einnehmen und der Diener von allen sein. Und super Vers, oder? Könnte so ein Konfirmationsvers sein oder so. Aber ernsthaft? Der Diener von allen? Wer macht sowas? Kein Mensch macht sowas. Man sitzt halt da und sagt, ja, man muss ja auch ein bisschen, ich muss ja auch ein bisschen nach mir gucken, oder? So sagt man immer, ich muss auch ein bisschen nach mir gucken. Ja? So, das kann schon, das kann schon auf gleicher Ebene sein. Ich kann den anderen so lieben wie mich selbst, ja, in Ordnung, ja. Damit kann ich. Aber der Diener vom anderen zu sein, von meiner Frau vielleicht noch. Aber von allen, auch von denen, die ich nicht so mag, oh, ist schon echt eine Herausforderung, oder? Auch zu dienen, auch zu investieren. Ja, vorher hat man es von den Gaben oder von den Ressourcen. Zeit ist ja auch eine Ressource. Boah, Mensch, hey, 10% Geld zu geben, das ist manchmal sowas, was man sagt, ja, hier den Zehnten geben. Ja, wie auch immer ihr da dazu steht. Aber das ist so manchmal so ein Punkt, ja, den man so in unseren Kreisen hört, da ja, muss man den Zehnten geben. Und man meint immer Geld. 10% der Zeit, stell dir das mal vor. Von was von der Zeit? Von 40 Stunden Arbeitswoche oder von der ganzen Woche, die du zur Verfügung hast? Oder wie viel Zeit redet man da? Ja? Also mal darüber nachzudenken, was bedeutet das? Ich stoße es hier an der Stelle nur an. Also dienen, das hilft mir am Ende auch, das ist für mich da, aber auch für den Nächsten. Und wenn wir alle einbringen, wenn wir alle dienen, ja, dann dient es natürlich in letzter Konsequenz auch mir selbst. Ganz kurzer Zwischenpunkt. Und dieses Dienen einander, da bist du immer wieder hier. Ja? Weil ich gerade über Ressourcen gesprochen habe und über Gaben. Das funktioniert natürlich nur, wenn ich das aus Liebe tue. Wenn ich das aus einer Gesetzlichkeit raus tue. Wenn ich das aus, ja, ich muss halt jetzt den anderen dienen. Ich muss mein Zehnten geben. Ich muss Zeit investieren. Ich muss meine Gaben investieren. Dann ist es eine Motivation, die nicht nachhaltig ist, oder? Ich kann ja nur ein Diener sein, ich kann ja nur dem anderen dienen, wenn ich das doch wirklich in Liebe tue. Steht der Tisch eigentlich im Weg? Seht ihr das eigentlich alle? Naja. Dann funktioniert das ja nur, wenn ich das auf der Basis der Liebe tue. Und deswegen ist das ein Punkt, der ganz, ganz oft auftaucht. Ja, was soll die entscheidende Sache in unserem Leben sein als Christen? Johannes 13, Vers 35 sagt Jesus, daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Hey, das sind so Sätze, die musst du ja mal sacken lassen. Woran werden Menschen erkennen, dass du Christ bist? Woran? Ja, an deinem What Would Jesus Do Bände? Oder an einem coolen Pulli oder an, weiß ich nicht, dadurch, dass du jeden Sonntagabend hierher kommst. Woran erkennen die Leute, dass du Christ bist? Wenn du Liebe hast zu anderen Christen, das soll das Erkennungsmerkmal sein. Sagt Jesus, sagt nicht ich. Das ist ganz anders herausfordernd, oder? Mir wäre der Bendel lieber, ja. Kann man sehen, ja. Ah, auch ein Christ, ja. Oder so ein Fischaufkleber auf dem Auto, ja. Kann jeder erkennen, dass du Christ bist. Aber das soll nicht der Punkt sein, woran man dich erkennt. Sondern indem du andere liebst. Johannes 15, Vers 12 sagt Jesus, das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Wie ich euch liebe. Ich würde mich nicht ans Kreuz nageln lassen. Also sorry, es ist schwierig, oder? So wie Jesus liebt, so sollen wir einander lieben. Schau dich mal um hier in dem Raum. Es hat noch keiner nach hinten geguckt. Traut euch ruhig mal. Römer 12, Vers 10, die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Und das ganze Kapitel 13 im ersten Korintherbrief, das der Freddy vorher vorgelesen hat und ganz, ganz viele andere Stellen. Liebe ist immer das zentrale Element. Kapitel 13 im ersten Korintherbrief, mich fasziniert es wahnsinnig, endet folgendermaßen, und ich habe es, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, aber für die, die nicht da waren, endet folgendermaßen, was bis dahin bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Und die größte davon ist die Liebe. Die größte Liebe ist wichtiger als dein Glaube. Liebe ist wichtiger als die Hoffnung, die wir haben. Das ist doch verrückt, oder? Wir stehen auf dem Fundament der Liebe. Und was auch noch so ein Punkt ist, das steht hier ganz konkret im Jakobusbrief bei diesem Thema Wachstum, gilt aber auch für alle anderen Sachen, ja, auch für die Gaben, da steht es auch, gilt auch für die Liebe. Wenn du den Eindruck hast, es fehlt mir, dann darfst du beten und darfst du Gott bitten, dir das zu geben. Darfst du Gott bitten, dir Liebe ins Herz zu geben? Darfst du Gott bitten, dir Gaben zu geben, dass du dich einbringen kannst? Kannst du Gott bitten, dir auch mehr Zeit oder mehr Ressourcen zur Verfügung zu stellen? Kannst du Gott drum bitten? Das finde ich eine wunderbare Sache. Noch ein letzter Punkt, warum Gemeinde gut für dich ist. Gemeinde gibt Ordnung. Konkret der Gottesdienst. Warum brauche ich einen Gottesdienst? Ich kann ja auch in der Gemeinde mich einbringen ohne einen Gottesdienst. Ja, funktioniert auch, klar. Aber Gottesdienst im Speziellen gibt uns eine große Ordnung. Stellt euch das vor wie ein Bienenstock. Ja, so ein Bienenstock. Jede Biene ist für sich alleine unterwegs. Ja, da wird schon getuschelt. Bienen, Hashtag Bienenwiese. Das ist ein Insider. Aber jede Biene ist für sich alleine unterwegs. Jede Biene sammelt ihren Nektar. Und am Abend kommen alle wieder zurück in den Bienenstock. Ja, so wie wir auch wieder zusammenkommen. Jeder von uns ist in seinem Alltag alleine unterwegs. Jeder lebt alleine irgendwo sein Christsein. Und dann kommen wir wieder zusammen und tauschen uns aus. Und diese Bienen, die tauschen sich aus. Und die erzählen, wo gibt es den besten Nektar? Wo gibt es den besten Honig? Ja, wo bin ich lang geflogen? Da machen die so Tänze und so weiter. Und es ist echt faszinierend, wie die Bienen da kommunizieren können. Und das tun wir ja auch. Ja, wir kommen hier zusammen und wir stehen hinterher noch zusammen rum. Und wir tauschen uns aus. Was war die Woche? Wie geht's dir? Was ist gelaufen? Ja, der Sven erzählt ein bisschen, was er irgendwie diese Woche beim Bibelstudium rausgefunden hat. Ja, und gibt davon weiter. Und jeder bringt sich so ein bisschen ein und jeder ist zusammen unterwegs. Und die Bienen, die halten zusammen. Ja, wenn eine Gefahr von außen ist, dann halten sie zusammen und verteidigen den Bienenstock. Gut, das haben wir jetzt nicht so oft. Aber vielleicht könnte man es übertragen auf, wenn ein großes Projekt ansteht, wenn man zusammenhalten muss, dann ist man wieder gemeinsam unterwegs. Und wenn es kalt wird, wenn es bedrohlich wird, halten die Bienen auch zusammen. Und die machen einen großen Klumpen und die versuchen, sich gegenseitig warm zu halten und irgendwie zu überwintern. Gottesdienst ist wichtig, dass wir zusammenstehen, dass wir immer wieder zusammenkommen, dass wir auch unseren Lebensrhythmus ordnen. Und ein Lebensrhythmus ist wichtig für Körper, Geist und Seele. Es ist wichtig, dass wir den Sabbat halten. Das ist in der Bibel ein ganz großes Thema, ein ganz wichtiges Thema, das sich ganz weit ausstreckt, dass wir den Sabbat halten. Das Sabbatgebot ist im Alten Testament eins der größten Gebote, wenn ihr euch da mal reinlest. Und für uns ist der Sabbat eben der Sonntag, nicht mehr der Samstag, wie es bei Jesus war, sondern der Sonntag, das hat kulturelle Gründe. Und der Sabbat besteht aber aus drei Dingen, das gilt für uns nach wie vor, nämlich Anbetung und Ruhe und Regelmäßigkeit. Hast du Ruhe ohne Anbetung? Gibt Leute, die sagen, ja, sonntags, das ist alles nett, aber in Gemeinschaft komme ich nicht. Ich brauche den Sonntag für mich. Ich muss da mal zur Ruhe kommen. Und ich verteufel das nicht, weil ich brauche das auch manchmal. Aber wenn es eine große Angewohnheit wird, wird es kritisch, denn du hast Ruhe ohne Anbetung. Dann ist es nur ein freier Tag. Ist auch gut, ja, mal einen freien Tag zu haben, aber ist halt nicht der Sabbat. Und hast du Anbetung ohne Ruhe, bringst du dich jeden Sonntag ein in der Technik und auf der Bühne und Musik und Begrüßungsdienst und dies und das und jenes und hast dann diese Anbetung zwar vielleicht, aber keine Ruhe, weil nach dem Gottesdienst, da muss man noch Tante Gerda besuchen, weil die hat auch noch irgendwie den 80. und dann muss man noch Kaffee trinken bei der Oma und ja, wisst ihr, wie ich meine? Und dann kommt da keine Ruhe rein, dann kann das gesetzlich werden. Dann kann es anstrengend werden. Pass da auf dich auf, dass du dieses Verhältnis hast. Denn der Gottesdienst ist ein ganz großes Geschenk, dass wir eine Ordnung in unser Leben bekommen, dass wir die alte Woche abschließen, dass wir zur Ruhe kommen können, dass wir uns neu ausrichten können, füreinander beten können, dass wir im Glauben auch wachsen können und dann wieder mit neuer Kraft, mit neuem Elan in die neue Woche starten können. Und da kommt dann der dritte Punkt ins Spiel, das braucht eine Regelmäßigkeit. Ein Lebensrhythmus, der davon lebt, dass es für mich selbstverständlich ist, wie es für Jesus selbstverständlich war, sonntags in die Gemeinde zu kommen. Ich komme zum Fazit. Gemeinde ist wie eine Sonne. Wieder ein Bild, gell? Gemeinde ist wie eine Sonne. Wisst ihr, wie eine Sonne funktioniert? Also jetzt nicht mal wegen der Leuchtkraft unbedingt, sondern eine Sonne funktioniert folgendermaßen. Es ist genug Materie irgendwann zusammen. Das klumpt sich so im Weltall zusammen und die Dichte wird immer größer und die Gravitation wird immer größer und es drückt sich alles gegenseitig immer weiter zusammen, bis im Kern so ein irrer Druck entsteht, dass eine Kernfusion zündet. Ja, da findet eine Kernfusion statt und plötzlich leuchtet das ganze Ding und brennt das ganze Ding. Es wird unglaublich heiß und es wird unglaublich hell und die Sonne ist geboren. Das heißt, eine Gemeinde braucht immer eine Richtung nach innen, eine Gravitationskraft. Wir brauchen das, dass wir zusammenkommen, dass wir füreinander beten, dass wir aneinander uns reiben, dass wir diesen Punkt haben, wo wir zusammenkommen. Das ist ganz wichtig für eine Gemeinde, dass wir Ereignisse und Veranstaltungen und Angebote haben, wo wir was für uns machen, damit unser Herz zündet, damit wir brennen, damit wir als Gemeinde strahlen. Und das Gleiche, der Punkt ist, dass das nach außen geht. Ja? Also die Gravitation, die geht nach innen und gleichzeitig das Strahlen, die Wärme, das Licht, das geht nach außen. Wären wir nur Gravitation, würden wir uns als Gemeinde nur um uns selber drehen, dann wären wir wie ein schwarzes Loch. Ja, da gibt es immer nur die Kraft nach innen, immer mehr Kraft nach innen, immer mehr Kraft, bis das Ganze kollabiert. Zu einem schwarzen Loch, da kommt nichts mehr raus, es ist nur noch dunkel. Und wären wir nur nach außen, würde jeder nur in seinem Leben als Christ leben, nicht mehr als Gemeinschaft, würden wir nicht hier am Sonntag zusammenkommen, dann wäre es wie eine Explosion. So eine kurze Explosion, puff, und dann wäre es verpufft. Und jeder würde im All irgendwo umhertreiben, in seinem Alltag, ja, Wortspiel habe ich gerade eingefallen, Entschuldigung. Jeder in seinem Alltag umhertreiben, wir würden auskühlen und dieses Brennen wäre nicht da. Es braucht beides, wir müssen wie eine Sonne sein und so muss Gemeinde sein. Es ist eine gute Angewohnheit, wenn wir das regelmäßig machen. Zurück zur Frage vom Anfang. Ich habe von dieser Geschichte erzählt, ja, wo ich dieses Ehepaar getroffen habe, die sagen, Mensch, wir sind nur für uns Christen, wir brauchen keine Gemeinde. Kann man denn alleine Christ sein überhaupt? Ja, vielleicht. Vielleicht kannst du alleine Christ sein, für dich oder als Ehepaar. Vielleicht funktioniert das. Ich meine, es gibt Menschen, die in der Verfolgung leben. Christen, die in der Verfolgung leben. Die müssen manchmal alleine ihren Christsein leben. Ich glaube, dass das funktionieren kann. Aber ich war jetzt auch schon in vielen Gemeinden und habe mit vielen Menschen gesprochen, habe viele Begegnungen gehabt. Wie viele Menschen schaffen das nicht? Wie viele Menschen sagen denn, ja, okay, ich bin da alleine als Christ unterwegs und ich stehe da stabil im Glauben. Für mich ist das kein Problem. Und wenn du die 10 Jahre später fragst, dann sagen sie, ja gut, das war mal so eine Phase in meinem Leben. Mit Jesus habe ich eigentlich nichts mehr zu tun. Klar, vielleicht sagst du jetzt, ich brauche das nicht. Mir reicht so 1-2 Mal im Jahr Gemeinde. Ich stehe stabil im Glauben. Ich lese jeden Tag die Bibel. Ich bete jeden Tag. Ich bin stark im Glauben. Für mich kann es die nächsten 10 oder 20 oder 50 Jahre so weitergehen. Aber du weißt doch nicht, was ist. Du weißt doch auch nicht, was kommt. Das klingt so, als wüsstest du, was in 10 Jahren ist oder in 20 Jahren. Mensch, 2016 habe ich in Stuttgart Luft- und Raumfahrttechnik studiert. 2016. Und wenn mir da jemand gesagt hätte, Sven, in 3 Jahren bist du leitender Pastor einer Gemeinde im Nordschwarzwald, bist noch 20% irgendwo in Heiterbach und unterstützt die Gemeinde, machst ein ZRM, Trainerausbildung und ein Master in integrativer Beratung, hätte ich gesagt, nee, glaube ich nicht. Ich studiere hier Luft- und Raumfahrttechnik und wenn ich fertig bin, bin ich Ingenieur. Vielen Dank. Aber es ist genau so gekommen. Du weißt nicht, was in 2 Jahren ist. Du weißt nicht, was in 3 Jahren ist. Jeden Tag kann es von einem Moment auf den anderen anders sein. Du weißt nicht, wann du diese Unterstützung von Gemeinde auch selber brauchst. Und vielleicht sagst du, ja, ich brauche das nicht. Und vielleicht bist du stark. Und vielleicht hast du die Kraft, die Glaubenskraft, alleine unterwegs zu sein. Vielleicht brauchst du das nicht jede Woche. Vielleicht reicht dir einmal im Monat. Vielleicht reicht dir einmal im Jahr, in so einen Gottesdienst zu kommen. Möglich. Aber Gemeinde braucht dich. Hier gibt es Menschen, die nicht so stark sind, die das brauchen, dass du für sie betest, dass du da bist, dass sie sehen, es kommen auch noch andere Leute in die Gemeinde, dass sie sehen, hey, der Matze ist heute da, da bin ich auch am Start. Die sehen, hey, heute, da kommt jemand, ja, da ist jemand da und es sind ein paar Leute da. Die brauchen das, um irgendwie selber zu kommen, um da zu sein, um das zu spüren. Das sind Menschen, die für mich beten. Wenn du stark bist, okay, aber sei für andere stark. Wir brauchen uns gegenseitig, wir brauchen dich. Wir müssen zusammen unterwegs sein. Und ich lade euch ein, weil es ist ein wahnsinniges Geschenk. Wir sind mit dem Gemeindethema für den Moment am Ende angekommen. Es kommt Ostern und nach Ostern haben wir mal eine andere Predigtreihe. Das wird im Jahr noch 1-2 Mal aufploppen. Aber der dicke Brocken ist geschluckt. Für die, die das Thema nicht mehr hören können. Aber für die, die begeistert sind, hey, ich lade euch so sehr ein. Gemeinde ist so wertvoll. Und es ist so wertvoll, dass wir zusammenkommen. Und dass wir auch regelmäßig zusammenkommen. Sei dabei. Ich möchte noch beten. Jesus, vielen Dank, dass du uns zusammengestellt hast. dass wir eine Gemeinde sein dürfen, dass wir gemeinsam unterwegs sein dürfen. Auch wenn es manchmal schwer ist und auch wenn es manchmal lustig ist und ja all diese Bandbreite von menschlicher Emotion beinhaltet. Herr Jesus, danke, dass du da bist, dass du uns dieses wahnsinnige Geschenk gegeben hast. Danke für meine Geschwister hier in dieser Gemeinde. Für jeden, der heute da ist, für jeden, der im Stream dabei ist, der sich das später vielleicht anschaut. Und für alle anderen, die hier im Umfeld irgendwo mit dabei sind. Danke, dass du mir diese Geschwister gegeben hast. Amen.